ARD.
Die Wale waren so das Erste, an was ich gedacht habe, als ich Sprache der Tiere gehört habe. Dann natürlich die Murmeltiere, weil ich die vor kurzem selbst gehört habe. Die pfeifen sich ja untereinander zu. Aber es gibt viele andere. Ameisen, sogar Nacktmulle. Also die Tatsache, dass Tiere miteinander kommunizieren, ist nicht weiter verwunderlich. Hören wir immer wieder, aber wir hören auch in vielen Meldungen in den letzten Jahren immer wieder, dass diese Unterhaltungen, nenne ich es jetzt mal flapsig, dass die sehr differenziert sind, also sehr kleinteilig, offenbar auch individuell. Delfine zum Beispiel, für jeden Artgenossen einen eigenen Namenspfiff haben, oder bei Elefanten haben wir das auch schon gehört. Und bis hin zu ihren eigenen Dialekten. Und ehrlich gesagt, manchmal würde man ja schon gerne mehr davon verstehen. Also was sagen die Tiere? Ja? Und das geht Forscherinnen und Forschern genauso. Die versuchen nämlich alles, um die Sprachen der Tiere zu entschlüsseln. Und deswegen will ich in dieser IQ-Folge rausfinden, wo stehen wir da eigentlich? Also wie geht's voran? Und können wir Tiere wirklich bald besser verstehen?
IQ. Wissenschaft und Forschung.
Es gibt im Wesentlichen zwei Wege. Man könnte versuchen, die Laute der Tiere zu verstehen, oder andersrum, man kann ja auch versuchen, den Tieren unsere Sprache, beizubringen, könnte man sagen. Beides wird versucht und für beides hören wir auch Beispiele heute. Denn meine Kollegin Dorothee Rengeling ist da, Wissenschaftsjournalistin, hat in den letzten Monaten sehr viel recherchiert zu diesem Thema, Forscherinnen und Forscher getroffen, Experimente dokumentiert und angeschaut und alles dann in einen Film für die ARD gepackt. Wo ihr den sehen könnt, das erfahrt ihr gleich. Jetzt freue ich mich erstmal, dass sie zu uns ins Podcast-Studio gekommen ist, um uns davon zu erzählen. Hallo Dorothee.
Hallo Stefan.
Wann hast du das letzte Mal so das Gefühl gehabt, da ist ein Tier, das will mir irgendwas mitteilen?
Das letzte Mal hatte ich das bei meiner Katze. Und zwar, wenn ich abends nach Hause gekommen bin, besonders im Sommer, muss ich so um die Ecke biegen, zum Haus hingehen, da sind 3 Stufen. Und immer, wenn ich diesen Weg gehe, sieht man keine Katze. Und sobald ich den Schlüssel in die Tür gesteckt habe, ist die Katze neben mir. Ich weiß nicht, wo sie herkam oder wo sie sich versteckt hat. Und dann hatten wir ein Ritual. Ich habe mich auf die Stufen gesetzt, die Katze hat sich neben mich gelegt und geschnurrt. Und so saßen wir da. Die Katze wollte nie gestreichelt werden, aber diese 10 Minuten, 15 Minuten haben wir einfach still gesessen und ich habe gedacht, was für ein Geschenk, dass die Katze mir diese Zeit und wohl auch mit ihrer Körpersprache irgendeine Art von Kommunikation schenkt.
Die Katzen sind ein Teil, ein großer Teil der Haustiere. Ein anderer großer Teil sind die Hunde. Und wir haben in einem ersten Beispiel, da hast du dir, Dorothee, eine Sache angeschaut, ist so eine Art Social Media Trend. Kannst du mal beschreiben, was da passiert genau?
In Social Media findet man Filme über Hunde, die angeblich oder vermutlich so eine Art sprechen können. Die haben nämlich kleine Buttons auf dem Boden stehen. Das sind so halbrunde gewölbte Druckknöpfe, da können die mit der Taste draufdrücken und dann kommt immer ein Wort, zum Beispiel Gassi gehen oder fressen. Und es gibt Hunde, die können tatsächlich 50 oder sogar über 100 Buttons drücken und offensichtlich so mit den Menschen sprechen.
Und damit wir das ein bisschen miterleben können, hast du uns mal ein paar Eindrücke aus deinem Film mitgebracht. Da lernen wir jetzt eine junge Frau kennen und ihren Hund. Philly heißt der, die haben das ausprobiert. Ihr habt sie begleitet mit der Kamera und da hören wir jetzt mal rein.
Philly ist ein lebhafter Maltipoo, also eine Mischung aus Kleinpudel und Malteser. Schwarzes Wuschelfell, kohlschwarze Augen, ein langer, fedriger Schwanz.
Philly.
Zwischen ihm und Lena, seiner Besitzerin, klappt die Verständigung wunderbar.
Ja, super!
Der einjährige Philly kennt viele Kommandos, schaut seine Besitzerin immer wieder an und scheint fast darauf zu warten, dass sie mit ihm spricht. Lena will mit ihm Doggolingo trainieren, heißt so viel wie die Sprache des Hundes. Sie hat 5 kleine Plastikknöpfe besorgt, sogenannte Soundbuttons, so groß wie ein Handteller. Lena stellt einen auf den Boden. Philly kann mit der Pfote draufdrücken. Und dann?
Snack? Ja, super, Philly. Du möchtest einen Snack? Dann kriegst du auch einen.
Der Button sagt ein Wort, das Lena vorher aufgenommen hat, nämlich Snack.
Snack? Funktioniert. Und wenn Philly jetzt da draufdrückt, würde ich ihm dann jedes Mal was aus seinem Kaugefäß holen.
Bei
Kuscheln.
bekommt Philly eine Schmusebehandlung mit extra Kuscheleinheiten. Und das will Lena jetzt 6 Wochen lang mit Philly trainieren. Denn
ich kann mir schon vorstellen, dass man mit Tieren sprechen kann. Aber ob man wirklich dann ein Gespräch, eine Unterhaltung mit einem Hund führen kann, das ist für mich immer noch ein großes Fragezeichen.
Auf den ersten Blick klingt die Idee von Doggolingo skurril bis seltsam. Aber es gibt einige Leute, die zusammen mit ihren Hunden Erstaunliches geschafft haben. Hund Frank zum Beispiel. Seine Besitzerin hat lange mit ihm in den USA gelebt und verwendet englische Worte. Er kann 50 Buttons drücken, aber nicht nur einzelne Worte. Er kann sogar 3 Wortsätze drücken, auf Englisch. Also Auge, Aua, Hilfe. Frank hatte in dem Moment eine Augenentzündung. Seine Besitzerin gibt ihm auf seine Bitte hin Augentropfen. Das kann man in einem Film auf Instagram sehen. Lena und Philly sind noch am Anfang. Nach 5 Tagen scheint Philly aber schon einiges zu können. Er hat 5 Buttons. Raufen, kuscheln, schnüffeln, Snack und rausgehen. Und drückt sie auch. Jetzt zum Beispiel.
So, das wäre jetzt normalerweise die Zeit, wenn Philly rausgehen würde. Und ich bin mal gespannt, ob er jetzt den Button findet.
Du möchtest kuscheln? Ja, komm her.
Ja, dann kuschel ich dich einmal durch. Das mache ich doch gerne. Würde mich jetzt interessieren, ob er jetzt meinte, diesen Button zu drücken und was er jetzt...
Rausgehen.
Möchtest du rausgehen, Philly? Gehen wir raus? Ja, dann gehen wir raus.
Ich habe das Gefühl, er versteht es. Wir sind jetzt bei Tag 5, also geht überraschend schnell.
Nach 5 Wochen merkt Lena, dass Philly Lieblingsbuttons hat. Zum Beispiel Balkon. Dann öffnet Lena ihm die Balkontür und er schaut sich die Umgebung an. Und er mag den Button Raufen. Ein wildes Spiel mit seiner Lieblingsdecke. Kann Lena denn mit Philly sprechen?
Mein Fazit ist, dass ich auf jeden Fall noch nicht mit den Buttons mit Philly sprechen kann. Bin ich auch immer noch ein bisschen skeptisch. Aber ich habe ja von Frank und Lena gesehen, dass grundsätzlich auch vielleicht abstraktere Konzepte möglich sein könnten. Und bin einfach gespannt, wie Philly sich jetzt auch weiter auf das Experiment, was wir jetzt privat machen werden, einlässt.
Also soweit erstmal die Eindrücke dieses Experiments oder nennen wir es mal dieses Ansatzes. Hund lernt Knöpfe zu drücken und soll damit dann seinem Frauchen etwas mitteilen. Ich will in dieser Folge ja wissen, können wir Tiere bald wirklich besser verstehen? Dorothee, ich stelle mir die Frage, also drückt jetzt der Hund da gezielt, also absichtlich wirklich diesen Knopf und drückt damit seine Bedürfnisse aus oder ist es nicht vielmehr so, naja, der tapst da ein bisschen drauf rum, so zufällig und das klingt nämlich irgendwie klingt es schon so ein bisschen so, als ob die Hundehalter da viel rein interpretieren.
Genau die Frage hat sich auch ein Wissenschaftler gestellt, nämlich der Federico Russano in den USA. Und er hat das erforscht. Er hat genau diese Frage gestellt und wurde sogar von Kollegen gewarnt, genau das nicht zu machen, weil das so ein Gebiet ist, bei dem er sich den Namen selber vermasseln könnte, seinen guten Ruf als Wissenschaftler vermasseln könnte. Aber er hat es gemacht. Das ist so ein unseriöses Gebiet, haben ihm Wissenschaftler, Kollegen gewarnt, das doch nicht zu machen, aber er hat es gemacht. Und der hat über 2 Jahre sehr viele Hundebesitzer gebeten, die Pfotendrücke ihrer Hunde zu protokollieren.
Okay.
Und dabei sind über 190.000 Pfotendrücke schließlich analysiert worden.
190.000, das ist wirklich eine richtig große Menge. Und was wollte er genau wissen, ob es Zufall ist oder nicht?
Genau, er wollte wissen, drücken die Hunde bewusst oder zufällig? Und was er herausgefunden hat, ist, erstens, die Hunde drücken ganz bestimmte Buttons sehr, sehr häufig. Nämlich rausgehen und essen. Logisch. Zweitens, die Hunde ahmen nicht die Buttondrücke ihrer Besitzer nach. Denn Hunde schauen ja immer genau, was macht eigentlich mein Herrchen, mache ich das mal nach? Nein, das machen sie nicht. Sie scheinen also bewusst auszuwählen. Das Dritte ist, sie tapsen nicht einfach durch den Raum und treten mal irgendwo drauf und dann kommt der Laut, sondern sie scheinen bewusst drauf zu drücken. Und manche Zwei-Wort-Kombinationen, nämlich der Hundename, also zum Beispiel Frank und möchte, wird signifikant viel, viel häufiger gedrückt als andere. Sodass er auch da sagt, Hunde können vielleicht sogar 2 Wortsätze bilden.
Also diese Kombination wäre dann kein Zufall. Also sagen wir, sie sind häufiger als andere. Aber das erinnert trotzdem noch ein bisschen so ein bisschen an die Zirkusnummer. Da gibt es ja auch Pferde, die können angeblich rechnen, aber im Endeffekt reagieren sie so ein bisschen auf die Erwartungen und auf die Signale des Trainers. Also die Besitzerin jetzt von Frank oder von anderen cleveren Hunden, die könnten diese Reihenfolge ja auch trainiert haben.
Und genau da sagt er eben, die haben die Reihenfolge nicht trainiert, sondern die Hunde drücken vermutlich bewusst.
Aber kann man da sagen, da geht es um Sprache, Dorothee? Also Sprache ist ja irgendwie schon so absichtlich etwas mitteilen.
Ja, und natürlich denkt man da an Sprache, weil die ja auch Worte sagen, die Hunde, wenn sie auch über die Hilfe des Buttons Worte sagen. Aber wenn man sich überlegt, man könnte drei Voraussetzungen nennen, die man für Sprache braucht. Mhm. Das eine ist, man muss absichtlich etwas sagen. Und man möchte, dass der andere einen auch hört, dem man etwas sagt. Und das ist bei Hunden sehr wahrscheinlich gegeben, weil viele Hundebesitzer kennen, dass die Hunde wirklich zuhören und scheinbar darauf warten, dass man was sagt und das dann auch gerne tun oder auch nicht so gerne tun. Das scheinen Hunde machen zu können, also absichtlich etwas auszudrücken. Das Zweite, was man bei Sprache braucht, sind Begriffe. Und auf diese Begriffe muss sich eine Sprachgemeinschaft geeinigt haben.
Das ist schwierig mit dem Hund.
Und das Dritte ist, dass man Begriffe nach ganz bestimmten Regeln kombinieren kann. Also die Syntax oder die Grammatik. Mhm. Und das ist bei Hunden eben auch nicht gegeben.
Aber bei dieser Kommunikation mit den Hunden via Duolingo, da, da scheint es so zu sein, die können offenbar zwei Worte kombinieren. Aber kann das wirklich jeder Hund?
Das ist leider die richtige Frage. Das kann eben nicht jeder Hund. Es gibt Spitzenhunde, die wirklich zwei oder drei Worte kombinieren können. Und es gibt sogar Spitzenhunde, die mit bekannten Begriffen neue Begriffe umschreiben möchten. Aber das sind wirklich die wenigsten.
Wir wollen ja wissen, können wir Tiere bald besser verstehen? Für diesen Film, Dorothee, hast du mit vielen Forscherinnen und Forschern gesprochen, viele Projekte auch angeschaut. Jetzt ist dieses Duolingo, das ist ja sehr speziell. Da geht es auch nur wirklich darum, einem Tier ein Werkzeug aus der menschlichen Kommunikation zu geben, die einzelnen Worte aus der Menschensprache zu sagen, ich will jetzt fressen, ich will jetzt gekuschelt werden und so weiter. Es gibt auch noch die andere Richtung, also den wissenschaftlichen Lauschangriff, den kennen wir von den Walgesängen zum Beispiel, wo Forscher Mikrofone unter Wasser halten und so weiter. Also ein Lauschangriff auf die Tierwelt. Man will wissen, was bedeutet dieser Tierlaut oder jener Tierlaut? Wie kann ich den entschlüsseln? Wo stehen wir da?
Bisher standen wir da, dass solche Laute, die ja unendlich viel sind, händisch ausgewertet wurden. Das heißt, die Lautforscher sitzen am Computer und haben die Laute, die ja eigentlich Audiodateien sind, dargestellt in bildlichen Darstellungen, sogenannte Spektrogramme. Und dann gucken sie sich die auf dem Monitor an und versuchen dann händisch die einzelnen Laute zu markieren und zu beschriften.
Also zum Beispiel von einem Wal oder von einem Primaten?
Zum Beispiel. Oder von einem Mausmaki.
Die Mausmakis, das sind diese Mini-Mini-Dinger, Mini-Mini-Primaten mit den großen Augen und den großen Ohren.
Genau, und so einen haben wir auch im Film. Und die machen ganz besondere Triller.
Klingt auf jeden Fall auch klein. Du hast jetzt gesagt, die werden normalerweise händisch ausgewertet und das ist jetzt anders?
Das ist jetzt anders, weil wenn man eine künstliche Intelligenz über die Audio oder da drüber laufen lässt, dann macht die das alles selbstständig. Sie identifiziert die Rufe, sie beschriftet sie. Und wenn man das mal vergleicht, wenn man händisch 300 Mausmarki-Rufe auswertet als Wissenschaftlerin, dann braucht man dazu bis zu einem ganzen Tag. Und die KI macht das in 10 Minuten.
Und die KI sucht dann nach bestimmten Mustern oder was macht die?
Die KI hat den großen Vorteil, dass sie einen unbefangenen Blick auf die Laute wirft. Während die Forscher immer denken, da ist ein Laut und was könnte der bedeuten, denkt die KI, da sind irgendwelche Muster, die ich gerne finden möchte und die Bedeutung steht an zweiter Stelle. Sodass es vorkommen kann, dass die KI ganz andere Muster findet, als die Menschen sie finden würden und man dann überlegen kann, was bedeuten denn diese Muster eigentlich.
Gut, also das kann eine künstliche Intelligenz wesentlich schneller und unbefangener als wir. Gibt es auch Ergebnisse, also die irgendeinen Nutzen haben?
Einen ziemlichen Nutzen. Nämlich, man kann KI schon einsetzen oder das, was die KI ausgefunden hat, zum Tierwohl. Und da gibt es eine Versuchsanordnung, die gemacht wurde in einem Schweinestall. Mhm. Also in einem Schweinestall ist es so, dass ein Schwein auf die Idee kommt, ein anderes Schwein zu beißen und in den Schwanz zu beißen. Mhm. Und das tut dem anderen Schwein wahnsinnig weh und dann machen die einen tierischen Schmerzensschrei.
Auch der ist im Film zu hören. Wir hören ihn mal an.
Also ich finde, da hört man schon, das tut dem Schwein richtig weh.
Klingt nicht gut, nee.
Nee. Und der Nachteil ist, das Täterschwein, wenn man das so bezeichnet, kann daran Gefallen finden, noch weitere Schweine zu beißen oder dieses Schwein immer wieder. Und dann kriegen die anderen Schweine auch Lust zu beißen. Das kann sich entzünden, diese Wunden. Das gebissene Schwein braucht Medikamente, ganz schlecht. Und jetzt ist es so, dass in einer Versuchsanlage eine Kamera läuft und daran ein externes Mikrofon. Beide schicken die Daten, die laufen den ganzen Tag, zu einer künstlichen Intelligenz. Und die ist darauf trainiert, diesen Schmerzensschrei zu identifizieren.
Und die gibt dann Alarm und sagt, das ist der Täter, das ist der Beißer.
Genau. Die gibt dem Landwirt den Alarm aufs Handy. Und der bekommt sogar den kleinen Filmausschnitt über die Kamera und kann dann sagen, da ist das Täterschwein und dich nehme ich jetzt aus der Gruppe raus.
Klingt auf jeden Fall praktisch. Ist es wirklich schon im Einsatz oder ist es nur in der Versuchsanordnung?
Leider nur in der Versuchsanordnung bis jetzt.
Wir sind ja auf der Suche nach Sprache von Tieren und ein spezieller Schmerzensschrei, sage ich jetzt mal ganz provokant, ist ja noch keine Sprache.
Nee. Das ist leider so, wenn man das für unser Thema unserer Sendung sieht. Und da sind die Forscher auch insgesamt sehr zurückhaltend, ob Tiere sprechen können oder ob Tiere bald sprechen können. Aber es gibt ein Beispiel in Afrika. Da war man in den 1960er Jahren sehr aufmerksam geworden auf grüne Meerkatzen und hatte da gehofft, dass sich doch so etwas wie Sprache bei denen entwickelt haben könnte.
Grüne Meerkatzen, wie sehen die aus?
Die sind eher so zierlich, haben so ein grau-grün schimmerndes Fell und ganz schwarze, glatte Gesichter. Sind so 50 Zentimeter lang und haben noch einen ganz langen Schwanz. Und die leben in Afrika. Genau, und in den 60er Jahren hatte man eben in Ostafrika bei grünen Meerkatzen entdeckt, dass die drei Alarmrufe haben. Für Leoparden, für Luftfeinde und für Schlangen. Und wir waren bei einer Primatenforscherin, der Julia Fischer. Und die hat uns mal vorgemacht, wie sich diese Laute eigentlich anhören.
Die Rufe, die sie als Reaktion auf einen Leoparden machen, das sind eher so Belllaute. Die sind auch sehr weit hörbar, so Und dann gibt es die Schlangenalarmrufe, die hören sich mehr so an, so tick, 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 tick. Die nennen wir auch Chatter im Englischen. Und die Adleralarmrufe sind heißen auch Raubrufe, weil die sich so rup, 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 so ungefähr anhören.
Können wir uns gut vorstellen, auf jeden Fall.
Und die Julia Fischer vom Deutschen Primatenzentrum in Göttingen, die betreut eine Feldstation in Westafrika. Und auch dort gibt es die grünen Meerkatzen. Und der war aufgefallen, dass die nur zwei Alarmrufe machen, nämlich für Leoparden und für Schlangen.
Also für nichts aus der Luft.
Für nichts aus der Luft. Und dann hat sie sich gedacht, haben die den Ruf gar nicht? Und kam auf die Idee, eine Drohne in die Luft zu schicken, die ja ein lautes Geräusch macht. Und dann hat sie sich gefragt, wenn der Alarmruf für einen Luftfeind genetisch verknüpft ist, dann müssten sie jetzt einen Alarmruf machen wie die aus Ostafrika. Aber wenn die sowas wie eine Vorform von Sprache hätten, dann würde jedes Tier einzeln irgendeinen Ruf machen und die müssten sich, so wie in einer menschlichen Sprachgemeinschaft, dann darauf einigen, was ist unser Ruf für den Luftangriff.
Und was hat sie rausgefunden?
Leider hat sie herausgefunden, dass sie sofort beim ersten Hören den genetisch verknüpften Luftfeindruf gemacht haben. Es war also keine Vorform von Sprache.
Okay, also wir sehen schon diese Hürden, damit wir von Sprache bei Tieren reden, laut Definition zumindest, die ist sehr hoch. Jetzt haben wir die Sprache von Hunden besprochen, von Primaten. Bei den Schweinen, da ging es weniger um Sprache, eher so mal ein Anwendungsbeispiel von KI. Ich bin aber immer noch bei der Frage, können wir Tiere besser verstehen? Du hast viel gehört und gesehen jetzt im Laufe deiner Recherchen für den Film, Dorothee. Tiere besser zu verstehen ist Puzzlearbeit, wo man auch immer schauen muss, was davon kann man wirklich als Sprache bezeichnen. Was ist dein Fazit momentan zum jetzigen Zeitpunkt auf diese Frage? Können wir Tiere bald besser verstehen?
Also ich glaube, wenn wir mit unserer Definition von Sprache die Laute der Tiere analysieren wollen, dann müssen wir scheitern. Ich denke aber, dass Tiere viel mehr miteinander kommunizieren und viel mehr untereinander mitteilen können, als wir das bisher dachten. Und das sagen auch die Wissenschaftler.
Und was mich besonders fasziniert hat, ist, dass auch künstliche Intelligenz da offenbar eine unterstützende Rolle spielen kann, gerade weil sie ja bei der Mustererkennung so viel besser ist als wir. Dann danke ich dir sehr bis hierher, Dorothee, dass du deine Erfahrungen und auch deine Ergebnisse mit uns geteilt hast.
Dankeschön, dass ich da sein durfte.
War bestimmt auch nicht das letzte Mal, dass wir dieses Thema Sprache der Tiere im Podcast hatten. Dein Film Können wir Tiere bald besser verstehen? In der Sendung Gut zu wissen, den findet ihr in der ARD-Mediathek. Link natürlich unten in den Shownotes. Ist wirklich sehenswert. Vielen Dank, Dorothee Rengeling, für deinen Besuch bei unserem IQ-Podcast.
Dankeschön auch.
Und danke auch an euch, dass ihr bis zum Ende dabei wart. Und falls ihr Lust auf noch mehr Mensch- und Tiergeschichten bekommen habt, dann habe ich noch zwei Tipps. Erstens den Podcast Wir Tier, der erzählt Geschichten von Begegnungen mit Tieren, ja, die wirklich ein ganzes Menschenleben verändert haben. Ist absolut hörenswert, finde ich, weil da wirklich bewegende Geschichten dabei sind. Wir Tier. In der ARD-Audiothek, überall sonst natürlich auch, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr da alle 6 Folgen durchgehört habt, dann empfehle ich noch eine schöne Session Buckelwalgesänge zum Einschlafen. Ich bin Stefan Geier, bis zum nächsten Mal.